Wie ihr seht, haben wir unsere Bibel. Hier, unsere alte, ehrwürdige Bibel. Die Bibel ist ja ein altes Buch. Und wir schliessen heute unsere Gottesdienstreihe über die Bibel ab miteinander. Ihr habt im Verlauf der Serie uns Fragen zukommen lassen. Wir haben eine ganze Reihe von verschiedenen Fragen bekommen und der Simi hat die gesammelt. Und Simi, komm doch du führen und erklär uns, was du jetzt mit uns machst und mit diesen Fragen.
Genau. Ich finde es erstmal klasse, dass so viele Fragen auch zu uns gekommen sind. Und das ist super. Und wir haben uns in der Serie ja damit auseinandergesetzt, mit der Bibel und mit ihrem Umgang. Und deshalb haben wir die Fragen, die wir in der Fragestellung nützlich fanden, herausgefiltert und wollen uns jetzt den stellen. Und ich habe jetzt die Ehre, mit dem Paul und mit dem Uwe hier ein Interview zu führen und ich werde einfach mal jetzt ganz kritisch auch nachfragen und einfach mal tiefer bohren. Und ich bin schon gespannt, ich glaube, bei euch kribbelt es schon ein bisschen, weil ihr nicht genau wisst, was jetzt kommt.
Ja, wir wissen nur ungefähr, so in welche Richtung das die Fragen gehen und wissen aber nicht die genauen Fragen. Okay, gut.
Genau, dann dürft ihr euch mal setzen. Auf die heißen Stühle. Genau, also wir konzentrieren uns bei den Fragen stark um die Bibel und den Umgang mit der Bibel. Wir haben viele gute Fragen gestellt bekommen zu anderen Themen noch, wo wir manchmal gedacht haben, wow, ja, können wir noch eine Serie draus machen? Also da wird es auch noch mal Antworten geben auf die Frage. Erste Frage, warum heißt die Bibel eigentlich Bibel?
Ich habe meinen Griechischkurs erst kürzlich hinter mich gebracht. Biblios, meine ich, heißt das Buch oder die Bücher. Okay. Und dann würde ich mal annehmen, kommt das wahrscheinlich daher.
Super, mein Griechischkurs ist schon ein bisschen länger her, aber das wusste ich auch noch. Also super. Okay, dieses Buch, die Bibel, weshalb kann ich sie ernst nehmen? Wenn ich mir die Entstehungsgeschichte von dieser Bibel angucke, wenn ich mir die Kanonbildung anschaue, vielleicht sagt man noch kurz ein Wort, was die Kanonbildung überhaupt ist. Im Lichte dieser Kanonbildung, weshalb kann ich diese ernst nehmen, die Bibel?
Also du hast das Wort gebraucht, Kanon, das ist ja etwas, was man singt, gell? Nein, also der Kanon ist auch ein Fachbegriff, wo heisst also Messrute. Es bedeutet, dass man eine Sammlung von Büchern definiert, die dann nachher wie die Messlatte sind für die wahre christliche Lehre. Also man hat die Christenheit hat irgendwann mal müssen sagen, das sind Bücher, die haben Autorität und alle anderen Bücher und alle Lehre messen wir an dem Kanon, an dieser Messlatte, an diesen Büchern. Und eine der ganz wichtigen Punkte ist, also, wenn ich mit meinen atheistischen Kollegen rede oder mit anderen Leuten, dann sagen sie immer, ja, das hat einfach die Kirche entschieden, oder, welche Bücher drin sind. Und ich glaube, etwas, was da ganz wichtig ist und auch eben ein Grund ist, warum wir der Bibel können vertrauen können, ist, dass die Kirche hat nie die Idee gehabt, wir bestimmen jetzt, was richtig ist und was falsch ist, sondern wir gehen davon aus, Gott hat die Bibel inspiriert, hat gewisse Schriften inspiriert, hat gewisse Autoren mit seinem Geist erfüllt und darum gibt es gewisse Briefe oder Bücher, die sind Gottes Wort auf eine Art und die Rolle der Kirche ist nicht zu definieren, was jetzt Gott sagt, sondern zu entdecken, was Gott sagt. Das ist eine Entdeckungsreise. Das heisst, wir sind ja gar nicht frei als Kirche, einfach zu sagen, das ist richtig, das ist falsch, sondern die Bibel sagt das. Es ist wie wenn du weißt, es gibt irgendwo einen Schatz, oder? Im Vergraben, irgendwo eine Goldmine oder so, dann muss man den suchen. Und die Rolle von der Kirche, von der Gemeinde, von der ersten Christen, war eine Entdeckerrolle, um die Autorität Gottes zu finden in bestimmten Büchern.
Darf ich da kurz fragen, ja? Paul, du sagst, wann war denn das? Du kennst dich da gut aus mit der Kanonbildung, damit wir uns ungefähr vorstellen können, wann ist denn das passiert?
Ja, also man muss davon ausgehen, dass das eigentlich lang, also ein paar Jahrzehnte, jetzt rede ich mal vom Neuen Testament, also der alttestamentliche Kanon, die Bücher vom Alten Testament, da würde ich sagen, können wir uns auf die Autorität von Jesus verlassen, oder? Jesus ist da rausgekommen und er sagt, das Alte Testament verhebt. Gut. Jetzt für das Neue Testament, da hat man natürlich zum Beispiel das Wort von Jesus lang mündlich überliefert, also lang, ein paar Jahrzehnte oder vielleicht ein paar Jahre. Und irgendwann hat man dann angefangen, Bücher zu haben. Und man hat dann so Briefe gehabt, der Paulus hat auf Korinth geschrieben und so weiter. Und das Zeug war so rum und es sind andere Schriften rum, ich zeige dir noch einen Scheiß. Und irgendwann sind Heretiker gekommen. Einer hat Marcion geheissen, der hat gefunden, das Alte Testament kann schrübeln und viele Sachen im Neuen Testament auch. Und dann hat die Gemeinde gemerkt, Moment mal, das stimmt doch nicht. Wir müssen anfangen zu entdecken, welche Schriften haben Autorität. Das hat so ums Jahr 140 herum angefangen. Also Jesus war etwa das Jahr 30 gewesen, sagen wir mal, oder? Und etwa ums Jahr 140 herum hat das bereits schon angefangen, dass man wirklich angefangen hat, darüber zu reden, welche gehören denn zu den autoritativen Schriften und welche nicht.
Kannst du uns so ein Beispiel geben? Ja. Jetzt sind ja viele Bücher hier drin. Kannst du uns so ein Beispiel geben vielleicht dafür auch, was für Kriterien wurden denn da angewandt, um zu sagen, das Buch kommt jetzt in die Bibel?
Ja, ich kann Kriterien angeben. Also jetzt beim Neuen Testament hat es drei wichtige Kriterien gehabt. Das eine war, wer hat es geschrieben? Und das hat jemand müssen sein, der entweder selber persönlich Jesus kennt hat, oder also zum Beispiel ein Petrus. Oder? Es gibt die Petrusbriefe. Der Petrus, der ist 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen, der kennt Jesus gut. Das heisst, wenn er schreibt über Jesus, das verhebt. Okay? Dann hat man auch noch Autoren reingenommen, die jemanden sehr gut kennt hat, der mit Jesus unterwegs war. Also beispielsweise der Johannes Markus. Der hat das Markus-Evangelium geschrieben. Und der hat viel Zeit mit dem Petrus verbracht. Okay? Und darum sind seine Schriften auch als verlässlich empfunden worden. Das heisst, man schaut, wer schreibt es. Man hat aber nicht nur geschaut, wer schreibt, sondern was sagt es. Es gibt ein Buch, das kann ich da vielleicht zeigen. Das ist das Buch Hermas. Da. Das ist weit und breit gelesen worden, aber es hat bestimmte Gründe gegeben, warum es dann gleich nicht drin genommen hat. Oder das Buch von Barnabas da, das ist auch viel gelesen worden in der Gemeinde, so wie wir ja auch Bücher lesen. Und da hat man gesagt, nein, im Buch Barnabas, da hat es komische Lehre drin. Also so Nummerentheorie. Da hat man zum Beispiel in dem Buch kannst lesen, aha, Gott hat dem Abraham bestimmte Zahlen gegeben, damit er den Namen Jesus herausfinden konnte. Und es hat so Zeug gehabt, wo man gemerkt hat, die Lehre stimmt nicht. Also das erste Kriterium war, ein verlässlicher Autor hat es schreiben. Zweitens, die Lehre hat es stimmen. Und das dritte Kriterium war, es hat in der Gemeinde akzeptiert sein. Also es hat Schriften gehabt, die vielleicht geschrieben worden sind von einem Petrus, jetzt als Beispiel, aber es hat der Gemeinde nichts genützt. Und das Wort Gottes hat ja eine Wirkung. Und man hat immer gesehen, aha, wenn man aus dem Brief, aus dem Buch liest, dann merken wir, spüren wir, wie Gott wirkt in der Gemeinde. Das heisst, ob das Buch aufgenommen worden ist und akzeptiert worden ist in der Gemeinschaft der Christen, ist ein drittes wichtiges Kriterium gewesen. Und da ist vieles rausgehauen worden. Vielleicht kann ich das ganz kurz zeigen da. Also da haben wir das Neue Testament. Matthäus sagt durch bis da an, Offenbarung. Das ist jetzt halt auf Englisch geschrieben. Und vielleicht könnt ihr das nicht ganz gut lesen. Ich zeige dir eine Vergrößerung. Da haben wir noch andere Bücher. Eben das Buch Hermas, das Evangelium nach dem Barnabas, die Didache und so weiter. Und was wir sehen, ist, dass da haben wir so Jahrzahlen. Oder? Da ist der Marcion zum Beispiel, da war der Heretiker gewesen, und der hat gefunden, die Bücher da, Matthäus und Markus, da gehört nicht dazu. Und 1. 2. Timotheus, das kannst du auch kübeln und alles da unten. Das kannst du nicht brauchen. Und dann haben Christen angefangen Hirne. Und wir sehen da eine wachsende Zeit, oder? Da wird es immer, da haben wir das Jahr 425. Und eigentlich ist die Christenheit sich über diesen Block ziemlich einig gewesen. Vielleicht kann ich da noch etwas grösser zeigen. Da sehen wir es noch etwas grösser. Also überall, wo ein I steht, das heisst, das ist included, akzeptiert worden im Kanon. Das heisst, es ist eigentlich. In den allermeisten Fällen haben christliche Theologen und Bischöfe gesagt, der Block, der verhebt, seht ihr, oder? Tönt mal die Linie weg, denken da. Da unten, Hebräer abwärts, wird es gerade schon bereits ein bisschen spannender. Da haben wir zum Beispiel den Hebräerbrief, der ist nicht so schnell aufgenommen worden. Die eine syriakische Bibel hat es dann da reingenommen. Oder der Jakobusbrief, der ist, da hat es ein I, da hat es ein I, da hat es ein O, das heisst, man hat es weggelassen. Und Das ist gar nicht so klar gewesen, weil die Lehre von der Rechtfertigung ein bisschen ein anspruchsvolles Ding ist da, oder? Und Offenbarung ist zum Beispiel vom, jetzt muss ich erst schauen, wo er ist. Der Origen ist es, glaube ich. Der ja. Origen, der nimmt es rein, aber der hat das Weile lang gesagt, nein, die Offenbarung gehört auf keinen Fall zu der Bibel dazu. Also da, was man da einfach gesehen ist, dass ein Teil von der Bibel umstritten war. Und dann das Letzte noch, da hat es eben andere Bücher und die sind zum grossen Teil nicht akzeptiert worden. Da hat es sehr wenige Leute, die gesagt haben, da müsste eigentlich dazugehören. Und da hat es wirklich ein R, das heisst rejected, das ist abgelehnt. Oder? Also der Eusebius hat zum Beispiel gesagt, das Buch Hermas, das ist nicht nur grenzfällig, sondern da musst du wirklich raus tun. Was ich einfach will, dass man sieht, ist, dass da so ein Prozess stattgefunden hat bis etwa ums Jahr 500, wo Gemeinde hat müssen entdecken, was ist inspiriert.
Ich finde das, find das noch sehr vertrauensstiftend, auch dass man sieht, das ist alles relativ früh passiert. Also das ist nicht über hunderte von Jahren erst zustande gekommen, sondern teilweise haben die sogar noch jemand gekannt, der mit Paulus unterwegs war. Oder sie haben noch Jesus persönlich gekannt, die das aufgeschrieben haben. Das finde ich ist noch extrem vertrauensstiftend. Ich kann mich erinnern, bei mir im Religionsunterricht, da hat der Religionslehrer so einen kleinen Versuch gemacht, Stille Post kennt er ja wahrscheinlich, gell? So eine ganze Reihe und dann sagt der eine irgendeinem das Wort ins Ohr und am Schluss kam dann halt etwas ganz Verkehrtes dabei raus und er wollte damit belegen, ja guckt, so ist das mit der Bibel, der eine erzählt zum anderen und am Schluss kommt etwas völlig Verdrehtes raus und das an sowas kann man einfach nicht mehr glauben und das finde ich an der Stelle ganz wichtig. Das ist gar keine so eine lange Zeit, wo so viele verschiedene da mitgeredet und quasi verfälscht haben, sondern das ist relativ schnell schon passiert.
Ich grab mal noch ein bisschen tiefer. Also ein Großteil der Bibel, da wurde nicht viel drüber diskutiert, kann man gut sehen. Jetzt, ein Kriterium von dir war ja auch, warum ein Buch aufgenommen wurde, dass man den Autor oder den Verfasser kannte. Jetzt hake ich mal ein beim Hebräerbrief, da wird es nämlich jetzt spannend. Der Verfasser ist ja jetzt nicht geklärt, man weiß nicht genau, wer der Verfasser ist vom Hebräerbrief. Wie hat es der Hebräerbrief in die Bibel geschafft?
Uwe?
Also Hebräer ist einer der schwierigsten Bücher natürlich, weil man da wirklich nicht sicher ist. Also auch im,
sag ich also mal... Also heute nicht sicher?
Heute nicht sicher, also in der evangelikalen
damals
Welt.
Damals ist es vielleicht ein anderer, ja.
Ja, aber heute ist man nicht sicher. Also heute wird viel diskutiert. Also Luther zum Beispiel hat ja den Hebräerbrief an eine andere Stelle in der Bibel platziert, wie es andere Übersetzungen gemacht haben, weil er nicht genau wusste, wo passt er jetzt hin, wo gehört er hin, ist der jetzt von Paulus, ist der nicht von Paulus. Also ich würde mir eine Hand jetzt nicht ins Feuer legen direkt und sagen, der ist 100% von Paulus. Er könnte und es weist etliches darauf hin, man kann das annehmen, aber das ist jetzt einer der Briefe, wo man nicht ganz sicher ist. Aber ich finde, das spielt für mich jetzt als Leser, wo ich ein relativ großes Grundvertrauen an die Bibel bringe, weil die damals sich extrem pedantisch damit auseinandergesetzt haben, gar keine so eine Rolle. Weil ob das jetzt Paulus gesagt hat oder ob es jemand anders war, der das gesagt hat, es ist damals für glaubwürdig, für richtig angesehen worden, man hat damals das gewissenhaft überprüft und dann kann ich mich da ein Stück weit auch zurücklehnen und sagen, es ist die Bibel, obwohl es, ob es jetzt Paulus war oder jemand anders, weiß ich nicht. Aber vielleicht denkt ihr anders drüber.
Okay, kann ich mal so stehen lassen? Für mich ist jetzt nochmal die Frage, also es wurde eine lange Tradition gab, es wurde viel darüber diskutiert, es wurde viel entdeckt, aber gab es dann irgendwann auch mal so einen Schnitt, wo man gesagt hat, so und das ist jetzt die Bibel und jetzt diskutieren wir da nicht mehr drüber oder...
Ja, es hat sogenannte Konzile gegeben, wo man, und die sind gerade so um die Zeit herum gekommen. Da haben da Third Council of Carthago, also es hat dann so Konzil gegeben von der Christenheit, wo man gesagt hat, das ist jetzt der Kanon. Und irgendwann ist wie fertig gewesen. Und das ist jetzt auch ein Unterschied zu den katholischen Kirche, die zum Beispiel im Jahr 1500, also die Konzile sind so ums Jahr 300, 400 herum gewesen. Und ums Jahr 1500 hat dann die katholische Kirche gesagt, nein, wir wollen auch noch ein paar mehr Bücher drin, die nennt man Apokryphen. Und da hat man natürlich derart viel Abstand zeitlich zu den Entstehungsgeschichten der neutestamentlichen Schriften, dass das eben für viele als heikel angeschaut wird. Und ich würde jetzt auch sagen, man kann die Apokryphen nicht als autoritative Schriften in die Bibel eindenken, die sind sicher nicht schlecht zum Lesen, so wie ich weiss, der Guckas, was für ein Buch liest, oder? Aber sie sind nicht die Autorität, sie haben nicht die Autorität vom Wort Gottes. Man hat irgendwann gesagt, jawohl, das umfasst den Kanon. Ja.
Okay, Uwe, du hast gesagt, also du kannst es glauben und es spielt ja da nicht so eine starke Rolle, ob der Verfasser jetzt bekannt ist oder nicht. Uwe, jetzt stehen in dieser Bibel Geschichten drin, wo ich mich manchmal frage, ja, sind die wirklich so passiert? Sind die wirklich wahr? Also Mose teilt das Meer.
Sag mal einen Satz. Genau. Dazu. Also vielleicht muss ich das noch richtig stellen. Du hast mich gefragt in Bezug auf den Hebräer. Okay. Mir ist nicht grundsätzlich egal, wer es geschrieben hat. Ist doch völlig egal. Hauptsache, da steht da drin und irgendwie passt schon. Sondern jetzt bei dem Buch, da ist es wirklich schwierig. Bei anderen Sachen finde ich es schon höchst interessant, wer hat es geschrieben. Also wenn Matthäus oder Markus über Jesus schreiben, mit dem sie unter oder Lukas, der nachher über ihn schreibt, dann ist es natürlich schon wichtig, ist das glaubwürdig oder ist nicht glaubwürdig. War der dabei oder war er nicht dabei? Also das würde ich dann schon noch auch unterstreichen. Bei diesen ganz besonderen, ausgefallenen Dingen sage ich, da glaube ich wie ein Kind. Da sage ich, das steht in der Bibel und ich glaube, dass das damals so war. Also ich glaube, dass Mose am Meer stand und dass sich das Meer tatsächlich geteilt hat. Auch wenn sich rein wissenschaftlich für mich das jetzt nicht beweisen lässt. Das Wasser zu Wein gemacht, die Auferstehung von Jesus. Rein wissenschaftlich muss man sagen, geht das natürlich nicht. Kann man das nicht erklären. Aber wenn ich mit der Vorgabe der Wissenschaft drangehe, dann wäre ich in vielen geistlichen Bereichen einfach schon, wenn ich anfange, verloren haben, weil sich viele Dinge einfach nicht beweisen lassen. Und dann muss ich mich natürlich fragen, was steht für mich höher? Die Wissenschaft, ich kann es nicht beweisen, dass das damals so war, oder ist es der Glaube an Gott, wo ich sagte, ist so viel größer, also in den Punkten, da verlasse ich mich jetzt auf ihn und da mag das so gewesen sein. Es gibt ja immer wieder neue Erkenntnisse, die dann kommen, dass da der Jordan an der Stelle gerade nicht so tief war und dass das immer wieder mal vorkam, dass das Wasser da irgendwo anders lang gelaufen ist und so. Und man versucht natürlich wissenschaftlich da Erklärungen dafür zu finden, finde ich grundsätzlich auch gut, dass man da gräbt und forscht und fragt und nicht einfach nur, sage ich mal, dumm sagt, muss man halt glauben. Aber an bestimmten Stellen, Wasser zu Wein, Auferstehung von Jesus, da komme ich mit der Wissenschaft nicht mehr weiter und da muss ich einfach sagen, dass das glaube ich. Also ich finde es auch eine relativ große Spannung in der Zeit, in der wir leben, also nach der Aufklärung, wo man wirklich sich bemüht hat.
Was meinst du mit der Aufklärung?
Also die Aufklärung meine ich nicht zu deinem nächsten Thema, das dann kommt über Liebe, Sex und so weiter, sondern da meine ich die zeitgeschichtliche Aufklärung, damals Frankreich und der Verstand wurde dann neu betont. Das finde ich, das ist eine spannende Zeit, aber ich glaube, dass man da an vielen Stellen übers Ziel rausgeschossen ist, dass man einfach gesagt hat, es gilt nur noch das, was ich wirklich erklären kann. Es gilt nur noch das, was wissenschaftlich belegt ist. Und wenn so ein Bultmann, Theologieprofessor in Deutschland, sagt, wie kann man als moderner Mensch noch an Mythen glauben, also wie kann man noch so blöd sein, dann tut mir das irgendwo weh, wenn Leute, die sich intensiv damit beschäftigen, dann das Kind mit dem Bart ausschütten und sagen, weil es für mich unlogisch ist, weil die Auferstehung nicht wissenschaftlich sein kann, weil das Wasser nicht zu Wein geworden sein kann, kann die ganze Geschichte nicht stimmen. Und da finde ich, da muss man dann schon sehr aufpassen.
Okay, Paul, mach mal noch mal 2, 3 knackige Sätze. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin an meiner Arbeitsstelle oder ich spreche mit meinem Nachbar und komme auf die Glaubwürdigkeit von der Bibel zu sprechen, dann habe ich nicht immer so eine Liste dabei und kann ihr hier zeigen, was da alles passiert ist. Also was könnte ich hier sagen oder was könnte ich an meiner Arbeitsstelle sagen, um so 2, 3 knackige Punkte zu machen, dass ich sagen kann, wow, du kannst der Bibel vertrauen.
Ja, also man kann mit großer Klarheit sagen, es gibt kein Buch von der Antike, das so gut überliefert ist wie das Neue Testament. Und zwar bei weitem nicht. Die älteste Kopie, also die Kopie, die wir haben, die am nächsten beim Original sind, gehen auf 30, 40 Jahre in die Nähe vom Original. Beim zweitbest überlieferten Buch der Antike sind es 600 Jahre. Beim zweitbest überlieferten Buch der Antike, da haben wir etwa so, glaube ich, 200 Kopien und Abschriften vom Neuen Testament, haben wir mit Kopien und Übersetzungen haben wir 25.000 Kopien. Wir können das Neue Testament auf etwa 98,7% genau Wort für Wort sagen, was es in der Original gestanden ist. Da kann man von keinem anderen Buch von der Antike jemals auch nur annähernd sagen. So etwas würde ich jetzt sagen. Okay. Ich würde mal sagen, ganz gut überprüfen, vergleichs. Also der Punkt ist, vergleich die Verlässlichkeit von der Überlieferung vom Neuen Testament mit den anderen Büchern aus der ähnlichen Zeit. Und du wirst sehen, eigentlich gibt es nur ein Buch, das du kannst lesen. Okay. Und das ist das Neue Testament.
Jetzt darf ich auch noch einen knackigen Satz dazu beitragen? Können, ja. Und zwar würde ich jemand sagen, der kritisch an die Bibel rangeht, probier es aus. Also wenn Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, probier es einfach aus, weil ich glaube auch die Bibel ist ein historisch, muss sich damit beschäftigen, aber es ist auch ein lebendiges Buch. Also der lebendige Gott zeigt sich in dem lebendigen Buch und deshalb würde ich auch den Ratschlag geben. Der ist nicht besonders wissenschaftlich, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das einiges in Bewegung bringt.
Oder noch etwas Letztes, beweist du mir, dass es nicht stimmt. Dann muss der andere graben. Und fährt sich auch mit der Materie befassen. Das habe ich auch schon gemacht. Leider steigen es selten nie auf so Zeug. Aber ist auch schon passiert, dass ich das gemacht habe.
Ja. Okay, Paul, jetzt hast du dich mit dem Alten Testament schnell rausgewunden. Du hast gesagt, naja, da verlasse ich mich auf die Autorität von Jesus. Sag mal noch einen Satz dazu. Also man hat ja auch Qumran-Rollen gefunden, ob ein Satz zur Glaubwürdigkeit vom Alten Testament speziell mit...
Es ist tatsächlich so, dass wir nicht so viel wissen über die Entstehung vom alttestamentlichen Kanon. Es ist einfach in der Gemeinde Israel irgendwie entstanden und definiert worden. Und Jesus hinterfragt das nie. Für mich persönlich muss ich einfach sagen, ich bin mit dem schon mal super happy. Mein Ansatz war immer, wenn Jesus wirklich verstanden ist, ist er Gottes Sohn und kommt raus. Und er akzeptiert das. Was man aber ganz klar sieht, ist, dass die Überlieferung, also das Abschreiben von den alttestamentlichen Schriften, äußerst präzise verlaufen ist. Die jüdischen Gelehrten, Talmudisten zum Beispiel, die haben so auf dem Blatt so ein System gehabt, dass sie gewusst haben, aha, oben links auf der dritten Seite muss, wenn ich keinen Fehler mache, also wenn ich keinen Buchstaben auslasse beim Abschreiben, die haben nicht kein Fotokopierer gehabt wie mir, oder? Die haben alles vorhanden müssen abschreiben. Das heisst, sie haben da müssen schauen und da müssen schreiben. Und sie haben so ein System gehabt, um zu merken, ob sie einen Fehler gemacht haben. Und eins war, auf welcher Seite ist wo genau welcher Buchstabe. Sie haben eine normierte Schriftgröße gehabt, für die einen technischen Beruf gelernt haben, hat man ja die ISO-Normierung von der Schrift, oder? Ein Buchstabe muss genauso hoch sein, so breit. Und so weiter. Und dann hat man das präzise abgeschrieben. Man hat gewusst, zum Beispiel am Schluss von der Seite XY muss das Wort stehen. Also man hat dann das gemacht und der Punkt ist, sie haben so Vertrauen gehabt, dass wenn sie keinen Fehler gemacht haben beim Abschreiben, dann haben sie gesagt, die neue Kopie ist hochwertiger, weil die Qualität vom Papier ist so groß gewesen und dann hat man die alten vernichtet. Das ist ein Problem und darum hat man viel weniger Kopien vom Alten Testament. Dann ist dann irgendwann einmal die Qumran-Rolle auftaucht und die älteste, zum Beispiel das Jesaja-Buch, ist glaube ich irgendwo ums Jahr 1000 herum, wo man hatte. Und dann hat man eine Rolle gefunden von Qumran, die auf etwa 400 vor Christus gegangen ist, glaube ich. Also das heisst, man hat so irgendwo so 800, 900, 1200 Jahre gehabt, wo man können schauen, wie viele Fehler haben sich eingeschlichen durch die Kopiermethode. Und das ist absolut minim. Das ist verblüffend, wie präzise die jüdischen Gelehrten also kopiert haben. Das gibt uns das Vertrauen, dass der Text, den wir heute haben, auch sehr nahe ist beim ursprünglichen Text vom Alten Testament. Das wäre eine mögliche Erklärung, dass man sagen kann, wenn wir den hebräischen Grundtext lesen oder eine gute Übersetzung, lesen wir, was die Juden damals gelesen haben.
Oh, du wirst also sagen, dass die Bibel einen Wahrheitsanspruch hat. Willst du das so?
Ich? in jedem Fall, natürlich. Aber ich würde nur gern was zum Alten Testament dazu sagen. Damit ist jetzt belegt, dass es sehr korrekt übermittelt wurde. Aber also wenn ich mit meiner Frau rede, dann haben wir öfters mal Stress miteinander, wenn es zum Beispiel um Jahrtausende, Millionen von Jahren, in denen die Welt entstanden sein soll, geredet wird. Sie schafft ein Museum und die Archäologen, die setzen sich damit auseinander und die fragen ja, was ist jetzt mit den Dinosauriern? Das ist ja eindeutig, dass da welche gefunden wurden. Die tauchen aber in der Bibel überhaupt nicht auf. Also was ist jetzt da mit der Glaubwürdigkeit des Alten Testaments, auch wenn es korrekt von der Schrift her übermittelt wurde?
Also es ist vielleicht gut überliefert, aber steht dann gleich ein Mist drin,
richtig,
oder?
Richtig, genau, eben. Also wie kann ich mich darauf verlassen, dass das stimmt, was da drin steht? Also da steht etwas drin von einer Scheibe und von den Himmeln oben drüber. Später wurde der Galilei dafür, dass er gesagt hat, die Erde ist rund von der Kirche umgebracht, weil er ein Ketzer
also,
war.
Er ist nicht umgebracht worden.
Nicht umgebracht worden.
Er ist als Ketzer erklärt worden.
Okay, und ist gerade noch so davongekommen. Also gut, okay. Gut, dann hat er wirklich Glück gehabt. Aber also das sind ja Korrekturen, die im Prinzip angebracht wurden an dem damaligen Bild, wie es dargestellt ist. Und das finde ich schon auch noch spannend. Wie vertrauenswürdig ist für mich dann das Alte Testament, wenn es in einer ganz anderen Art geschrieben ist, wenn es große Entwicklungen der Welt weglässt, aber trotzdem anfängt, über die Entstehung der Welt zu reden, das ist spannend.
Ja, was sagst du jetzt deiner Frau?
Also wir kommen miteinander schon klar. Wir können auch mit gewissen Spannungen leben. Also ich habe da selber keine Patentantwort dazu. Also ich stehe dazu, Gottes Wort ist wahr und ist richtig und Gott hat die Welt erschaffen. Punkt, das ist so. Das glaube ich. Da habe ich Vertrauen in ihn. Und die Dinosaurier, die sind vielleicht zum Beispiel, die Schöpfungsgeschichte fängt ja schon mit dem Satz an, Erde war wüst und leer und dann begann er in diesen 6 Tagen die Welt zu schaffen. Vielleicht haben die Dinosaurier vorher gelebt und es hat dann eben einen Riesenknall gegeben und die sind verschwunden. Man hat jetzt einfach nur noch die Skelette und die Bibel beginnt dann erst in der Zeit zu schreiben, zu erzählen, wo Jesus oder Gott neu angefangen hat, die Welt neu zu schaffen. Und ich sage mir, und wir sind uns natürlich auch darüber im Klaren, irgendwann haben die Menschen ja überhaupt erst angefangen zu schreiben. Also ich habe kein schriftlich überliefertes Zeugnis von Millionen von Jahren, weil da gibt es keine schriftlichen Zeugnisse drüber. Von daher bleibt da schon ein gewisses Maß im Nebel. Aber ich würde nie so weit gehen und zum Beispiel sagen, weil es die Dinosaurier gab, dann stimmt die ganze Bibel ja nicht, weil die in der Bibel nicht auftauchen.
Also ihr dürft uns gerne weiter auf dem Laufenden halten, was so bei euch am Küchentisch morgens passiert, wenn ihr darüber spricht. Paul, gibt es in der Bibel eigentlich Widersprüche? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
Ich würde sagen, also Widersprüche oder Fehler? Was ist deine Frage?
Widersprüche.
Nein, ich würde sagen, es gibt keine Widersprüche in der
Bibel. Also gibt es aber Fehler dann?
Ich würde sagen, es hat ein paar Fehler drin.
Okay, wie gehst du mit Fehlern um?
Also es gibt, wer hat den Goliath umgebracht? Sind ihr sicher? Er hat ihm den Kopf abgeschlagen. Aha, ist das Umbringen? Vielleicht kann man ohne Kopf leben. Ja, oh, die Bibel ist verkehrt. Also es gibt nur eine zweite Stelle, jetzt muss ich schauen, wo das die ist.
Ja, ist das Samuel.
Ja? Ich bringe es als Beispiel. Okay. Ist das okay?
Ja, ist oder gut. Ja.
Hast du das als Beispiel?
Nein, ich hätte jetzt getippt, dass es im 1. Samuel steht. Aber ich bin mir nicht
sicher. Es ist 1. Samuel 30. Jetzt muss ich schauen. Wo haben wir den? Du. Voilà. 2. Samuel. Ich lese euch 2. Samuel 21,19 vor. 2. Samuel 21, Vers 19. Und es wer hat den Goliath einen Kopf kürzer gemacht? Der David, oder? Der König David, der zukünftige. Und es erhob sich noch ein Krieg bei Gob mit den Philistern. Da erschlug Elhanan, der Sohn Jairs aus Bethlehem, den Goliath, den Gatiter. Der hatte einen Spieß, dessen Schaft war wie ein Weberbaum. Habt ihr gewusst, dass das in der Bibel steht? Wer hat das gewusst? Ja, seht ihr, jetzt sind wir bereits schon am Erklärungen suchen. Es war ein anderer Goliath gewesen. Ja, es ist der Goliath aus Jaja, und zwar ein Ries und einer, der einen Speer hat mit einem Schaft wie einem Weberbaum. Also, das ist jetzt einfach, wenn du es einfach das erste Mal liest, dann denkst du, Moment mal, das war doch der David gewesen, oder? Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, das anzuschauen. Die einen sagen, das war ein anderer Goliath gewesen, genau wie ihr das so spontan und instinktiv gesagt habt. Es gibt andere Möglichkeiten. Es gibt dann nochmal eine weitere Stelle im 2. Chronik. Den lese ich euch jetzt gerade noch heute auch noch an. Moment.
Also wenn so Leute kleine Bibelverse suchen und die rauspicken und euch dann beweisen wollen, dass die Bibel doch falsch ist, würde ich euch immer raten, jetzt unabhängig von dem, was der Paul uns da zeigt, während er sucht, nutze ich die Zeit, schaut immer den Zusammenhang an, aus welchem der Vers gerissen wurde, den man uns schnell mal vorhält. Also es kommt niemand, wie ist das mit dem Nadelöhr, ein Reicher kommt, genauso schwierig in den Himmel wie in ein Kamel durchs Nadelöhr. Und das sind ja auch immer so Stellen, die rausgepickt werden und dann wird es dir belegt, da sind Fehler drin, das kann ja gar nicht sein und so. Dann würde ich raten, immer einen Zusammenhang beachten.
Danke, Uwe. Da steht jetzt im 1. Chronik 20, Vers 5 noch einmal, und es erhob sich noch ein Krieg mit den Philistern, also praktisch der gleiche Satz wie vorher. Der erschlug Elhanan, da ist der gleiche, wie wir vorhin gelesen haben, der Sohn des Jairs, den Lachmi, den Bruder des Goliath. Okay? Also, jetzt, da hast du einen Fall, wo man jetzt versuchen kann zu harmonisieren. Es war nicht der gleiche Goliath gewesen. Der Elhanan ist ein anderer Name für David. Das haben die jüdischen Gelehrten versucht zu sagen. Oder man könnte auch sagen, vielleicht hat es da einen kleinen Fehler. Warum eigentlich auch nicht? Muss denn die Bibel absolut fehlerlos sein? Ich würde sagen, die Bibel ist absolut fehlerlos mit allem, was ich möchte sagen. Aber wir haben andere Beispiele. Im Neuen Testament wird beschrieben, wie das der Verräter Judas, der, wo Jesus verraten hat, stirbt. An der einen Stelle heisst es, er ging hin und er hängte sich. Und anfangs von der Apostelgeschichte sagt der Petrus, der Verräter Judas, der ist hergegangen und ist vorne übergefallen und seine Eingeweide sind rausgefallen. Jetzt, was machst du mit dem? Vielleicht haben wir da wirklich einen kleinen Fehler. Ich würde davon ausgehen, also die einen versuchen zu harmonisieren und stellen sich dann vor, der Judas hat sich da erhängt und dann ist etwas mit dem Ast, den er da gebraucht hat, falsch gegangen. Der ist runtergefallen und ist da auf die Steine runtergefallen und zwar vorne raus und dann hat er da irgendwie die Eingeweide aufgeschnitten. Man kann es harmonisieren, man kann sich ein Szenario überlegen, wo beides wahr ist. Ist auch durchaus denkbar. Ich meine, man stirbt manchmal wirklich auf komische Art. Also das ist so der eine Versuch. In mir ist noch etwas sympathischer. Und das sage ich jetzt als jemand, der ein tiefes Vertrauen hat in die Bibel. Man merkt anhand von solchen Beispielen, dass es vielleicht kleine, minimste Fehler hat. Man merkt an dem, dass die Autoren nicht versucht haben, alles platt zu walzen, alles zu synchronisieren, alles also auf eine falsche Art und Weise, also der Petrus oder der Autor von der Apostelgeschichte geht nicht her und sagt, Moment mal, im anderen Brief steht etwas anderes, jetzt korrigiere ich da, was der Petrus da gesagt hat. Kleine Fehler sind auf eine überraschende Art ein Beweis von der Verlässlichkeit der Autoren. Die sind nicht hergesessen und gesagt, Moment mal, du hast jetzt da gesagt, ich habe da gehört, jetzt müssen wir da Blatt walzen. Und ich würde sagen, es kann kleine Fehler haben, und dass das auf eine geheimnisvolle Art das Vertrauen fast eher stärkt in das Buch, weil man merkt, die Autoren haben nicht geschummelt. Aber man muss einfach auch sagen, die Zahl von solchen Fehlern ist derart klein, das quackelt einem die Ohren. Ich meine, wir haben da 3000 Jahre Buch und die Anzahl von solchen Sachen sind derart massiv klein, dass man muss sagen, wow, die grosse Substanz der Bibel, die verhebt unheimlich gut, oder?
Uwe, jetzt ist die Entstehung so ein bisschen vertrauenswürdiger für mich geworden. Jetzt muss ich fragen, in der Bibel sind ja sehr viele Ideale. Und die scheinen für viele Menschen sehr weit weg, fast unerreichbar. Also ist die Bibel auch ein Buch, wo realitätsfern ist?
Was meinst du mit Ideale? Also ich soll alle lieben, genau, meinen Feinden die andere Backe hinhalten und so Sachen.
Genau, ja.
Also, dass die Bibel herausfordernd ist, das glaube ich in jedem Fall. Und ich finde das auch gut und sinnvoll, dass du Ziele definierst von einem Zustand, der wichtig ist. Also zum Beispiel fähig sein, in Demut mit Menschen umzugehen, zum Beispiel zurückzustehen hinter einer anderen Person, jemanden zu lieben, den ich eigentlich hassen sollte, daran zu glauben, dass Gott bei mir ist, auch wenn ich krank bin und so Sachen. Also das finde ich gut. Das tut ja meinem Charakter gut, dass ich lernen kann, dass ich mich ausstrecken kann und dass ich mich auf den Weg mache dahin. Für mich sind das formulierte Ziele, zu denen ich unterwegs bin. Ich wäre arrogant, wenn ich sagen würde, als ich wäre Christ und dann kann ich das und dann habe ich immer Hoffnung und dann kann ich mit allen gut und kann immer in die zweite Reihe zurückstehen und so. Aber die Ziele, die Jesus zum Beispiel oder Paulus formuliert, wie wir leben sollen, die finde ich sehr wertvoll und wichtig.
Paul, jetzt gibt es manchmal Situationen, da liest man die Bibel und man versteht das einfach nicht, was dort steht. Haben denn solche Zeiten, in denen man die Bibel liest und es nicht genau versteht, auch Auswirkungen auf uns, auf wenn wir das lesen?
Ja, ich glaube, es ist wichtig, zu versuchen zu verstehen, aber ich glaube, es gibt Sachen, die ich auch nicht verstanden in der Bibel und ich lese es gleich und ich glaube, die Bibel ist Gottes Wort und Gottes Wort wirkt. Und da gibt es vielleicht Sachen, die dann in diesen Zeiten, wo ich die Bibel lese und nicht verstand, wo Gott an mir tut, wo ich nicht gerade so mir bewusst wird. Aber was trotzdem wichtig ist, zu lesen. Ich wäre ein Verfechter davon, dass man sagt, lies einfach die Bibel, auch wenn du es nicht verstehst. Versuch zu verstehen, logisch, ist völlig klar. Aber es hat eine Wirkung an mir, auch wenn ich es nicht verstand. Die Bibel wirkt, auch wenn ich mental nicht alles einordnen kann. Und darum, weil es einfach Gottes Kraft ist. Und plötzlich entsteht, weißt du, habe ich eine Situation später und dann macht es Ping und ich checke etwas, was ich gelesen habe. Und da gibt mir dann Kraft. Wenn ich es vorher nicht gelesen hätte, dann hätte ich das auch nicht als innere Ressource gehabt, als Prägung von der Bibel her in dieser Situation dann zum Beispiel. Oft, oder wenn ich vermute, wir haben viele Leute da, die auch oft die Bibel lesen und in einer Predigt hört man dann etwas und dann macht es plötzlich klick, 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 weil man etwas zusammentun kann, was man bis jetzt nicht zusammentun kann. Und diese Erfahrung, die vermissest du, wenn du nur das liest in der Bibel, was du gerade unmittelbar kannst verstehen.
Das heißt, es kommt bei dir auch vor, dass du die Bibel liest und das manchmal nicht verstehst?
Die ganze Zeit. Also ich verstand. ich verstand vielleicht die Hälfte von der Bibel, oder? Genau. Also das ist ja auch gut so, sonst wäre es ja langweilig, oder? Also es hat so viel zum da innen entdecken.
Also ich fände es auch fast arrogant, wenn man sagen würde, ich verstehe Gott, wie er sich in der Bibel darstellt. Gott ist so unbegreiflich groß, den werde ich als Mensch nie verstehen und da muss ich auch dazu stehen und deshalb muss ich auch manche Dinge stehen lassen können, auf die ich keine eindeutige Antwort habe, weil Gott einfach eine Dimension größer und höher ist. Also für mich ist zum Beispiel erwählt Gott denjenigen, der gerettet wird, oder hat jeder die Gelegenheit muss jeder sich selbst entscheiden und wird dann gerettet. Du findest beides in der Bibel. Du findest Verse, die sagen, Gott hat vor Urzeit der Welt dich erwählt und Mutterleib schon gesehen und sieht schon alles. Und es gibt andere Stellen, da heißt es ganz klar, du musst dich für Jesus entscheiden und wenn du es nicht tust, dann ist fertig. Also das ist so eine Frage, wo ich jetzt in meinem Entwicklungs- und Verständnisstand einfach sagen muss, das lasse ich stehen. Da begreife ich Gott nicht. Ich kriege die 2 A und B ist gleich C nicht zusammen. Das geht nicht.
Ich würde es einfach wichtig finden, das noch zu ergänzen, was du sagst. Ich glaube, das stimmt, was du sagst. Gott ist viel grösser, als dass man ihn könnte umfassend verstehen in allem. Aber man darf nie aus dem den Schluss ziehen, dass man ihn nicht kann verstehen. Verstehst du? Weil sonst können wir ja gar nicht reden darüber. Mhm. Also es gibt Sachen von Gott, die man verstehen kann und wo man merken kann, ja, das ist verlässlich zum Beispiel. Also Wir haben nicht alle Erkenntnis, wir haben nicht Erkenntnis bis ins Tiefste, aber wir haben Erkenntnis.
Genau.
Oder das wäre noch wichtig, weil sonst müssten wir gar nicht für einen Stand
bringen. Das ist richtig. Manche sagen ja, also die Bibelstellen...
Man kann Gott gar nicht kennen, den Satz finde ich hochheikel.
Ihr merkt, es sind beide Prediger, gell? Keiner will wirklich aufhören.
Weil logisch kannst du Gott erkennen, aber nicht umfassend.
Richtig. Es hat mir jemand den schlauen Satz gesagt, nicht die Bibelstellen machen mir Probleme, die ich nicht verstehe, sondern die ich verstehe. Also ich
bin völlig einverstanden. Da, wo man nicht versteht, da kann ich es ja manchmal auch ein bisschen kühl lassen. Aber da, wo man versteht, das ist ja oft das Anspruchsvolle.
Eben, genau.
Also ihr macht uns Mut, ranzugehen an die Bibel und drin zu entdecken, drin zu graben, Schätze zu entdecken in dieser Bibel. Sie ist wahr, sie ist sauber überliefert. Wir können uns aufmachen, um in dieser Bibel auch neue Entdeckungen zu machen. Und wenn sich eine Frage löst, tauchen vielleicht neue auf. Aber es gibt ja viele Möglichkeiten, wo wir auch drüber sprechen können und austauschen können. Das ist ja das Schöne, das ist das lebendige Buch. Wir haben uns gedacht, wir haben jetzt nicht alle Fragen stellen können. Und manche sind sehr spezifisch ethische Fragen oder so. Deshalb wollen wir anbieten, am Mittwoch, den kommenden Mittwoch, dass wir uns hier im Foyer nochmal treffen für alle, die jetzt sagen, wow, ich hab da noch eine Rückfrage oder ich habe da nochmal eine tiefergehende Frage. Können wir uns damit nochmal auseinandersetzen? Also herzliche Einladung, wir würden da nochmal Fragen auch beantworten um 20 Uhr. Um 20 Uhr hier im Foyer nächsten Mittwoch für mehr Fragen. Ich danke euch für das Beantworten der Fragen und ich danke euch auch allen, die Fragen gestellt haben. Das ist echt super. Ich würde noch gern Gebet sprechen. Ich danke euch. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen. Danke, dass wir dieses geniale Buch haben dürfen. Danke, dass wir einfach uns aufmachen dürfen und dich in diesem Buch entdecken dürfen. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass wir lesen dürfen und dass wir dir dort begegnen. Herr Jesus, möchte ich bitten, dass du uns einfach Motivation, Leidenschaft für dieses Buch schenkst. Dass wir uns wirklich aufmachen und entdecken wollen. Dass wir diesen Schatz heben wollen. Danke, Herr Jesus. Herr Jesus, bitte ich um deinen Segen für unser Bibellesen, dass du uns segnest, dass du uns berührst während dem Bibellesen. Ich bitte dich auch für den Segen für die kommende Woche, dass du einfach bei uns bist und dass wir diese Bibel in unseren Alltag integrieren dürfen und dass wir nicht nur beim Lesen stehen bleiben, sondern auch weitergehen und es umsetzen.